SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Hans Lohmann.
Zu Gast ist David Nelles, der ein neues Buch vorgelegt hat. Politik, Zirkus, wie wir das Debattenchaos durchschauen und bei Klima, Migration und Co. wirklich vorankommen. Wir haben uns auf ein gepflegtes Du am Pfingstsonntag geeignet. Nochmal herzlich willkommen und überhaupt herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, David.
Hallo Hans.
Lass uns am Anfang reden. Nicht ganz über den Wahl-Timmy, aber so ähnlich. Also ist natürlich jetzt ein ganz seltsam klingender Einstieg. Also der Wahl war ja sozusagen das Thema des Frühlings. Und ein Wahl bzw. Wale als Energieträger sind auch Thema in deinem Buch. Nämlich das Waltran, also quasi das Fett, korrigiere mich, wenn es nicht ganz biologisch richtig ist, das Fett eines Wals früher genutzt wurde, um Lampen zu betreiben.
So ist es, ja.
So, und was hat das jetzt mit dem Thema Umwelt genau zu tun? Oder mit dem Thema Streiten oder Diskussion?
Ja, es zeigt im Prinzip, wo wir herkommen, weil das war ja damals eine ganz große Umweltkatastrophe. Viele Wale wurden gefangen und dann kam irgendwann mal eine gute Lösung um die Ecke, nämlich die fossilen Brennstoffe, also Kohle, Öl und Gas. Und dadurch konnte man die Wale schonen sozusagen. Aber heute wissen wir, auch die sind natürlich ein Problem, Stichwort Klimawandel. Aber das zeigt, Umweltschutz ist immer ein Kompromiss, immer so ein Schritt in die richtige Richtung. Es wird schon mal besser, aber wir lösen eigentlich nie alle Probleme.
Von welcher Zeit reden wir als Waltran noch, als sozusagen als Energiemittel genutzt wurde?
Das war vor allem so im 16., 17. Jahrhundert, also schon ein bisschen länger her.
Weit vor der Industrialisierung.
Ja.
War das nach deiner Kenntnis damals eine normale Geschichte, umzusteigen von Waltran auf fossile Energieträger, oder hat man das als tollen Fortschritt damals irgendwie wahrgenommen?
Also das war ein besonders guter Fortschritt, weil die fossilen Brennstoffe natürlich viel, viel günstiger waren als dieser Waltran. Also kann man sich relativ leicht vorstellen, mit vielen Leuten aus so einem Schiff rauszufahren, dann aufwendig diese schweren Wale da aufs Schiff hochzuziehen und dann, sage ich mal, verhältnismäßig einfach ein bisschen Kohle aus dem Boden oder von der Erde abzukratzen oder ein bisschen Erdöl zu fördern. Das war viel einfacher, weil es auch in viel größeren Mengen vorhanden war.
Ich habe diese Geschichte in deinem Buch mit großem Interesse gelesen, werden viele jetzt auch mit großem Interesse hören. Was lernen wir heute daraus in der Diskussionskultur des Jahres 2026?
Ja, wenn wir jetzt zum Beispiel über das Thema erneuerbare Energien reden, dann kommen ja oft Gegenargumente wie Vogelschlag, Wald wird zerstört. Das sind alles Umweltprobleme, die wir auch in den Griff bekommen müssen, gar keine Frage. Aber am Ende des Tages sind die Erneuerbaren eben besser als die fossilen, die wir jetzt haben. Und deshalb, Umweltschutz ist immer ein Kompromiss. Und selbst wenn es noch kleine Probleme gibt, sollten wir uns lieber auf den Kompromiss konzentrieren, statt uns immer auf diese perfekte Lösung zu stürzen.
Der Kompromiss statt der perfekten Lösung, da wird es noch einigen Gesprächsstoff für uns geben. Der Untertitel deines Buchs Politikzirkus lautet, wie wir das Debattenchaos durchschauen und bei Klima, Migration und Co. wirklich vorankommen. Und da frage ich dich ganz konkret, schaust du noch Talkshows im Fernsehen?
Ja, teilweise, ja, okay. Ja, doch, immer noch. Teilweise aus Unterhaltungszwecken, weil es ja dann doch ein bisschen Unterhaltungswert hat, wenn sich da irgendwie die Köpfe eingeschlagen werden.
Und um Material zu sammeln für deine Bücher.
Genau so ist es. Man findet auch viele Negativbeispiele. Es gibt auch gute Talkshows, aber ich sag mal so, der Frustrationsgrad, der steigt auch bei mir immer weiter.
Debattenchaos, das ist der Begriff in der Unterzeile des Buchs. Was heißt das jetzt genau für dich?
Ja, um im Bild Politikzirkus zu bleiben, dass sich im Prinzip die ganzen Leute in der Manege die Knüppel auf den Kopf schlagen und wir stehen als Publikum drumherum, schauen ganz gespannt zu, aber wir lassen uns davon ablenken, weil draußen vor dem Zirkuszelt, da liegen eigentlich ganz viele Lösungen, aber auf die schaut keiner, weil wir uns nur anschauen, wie wir uns gegenseitig fertig machen.
Warum machen die Politiker das und warum lassen die Talkmaster im Fernsehen das zu?
Ja, ein Grund ist meiner Meinung nach, dass es viel leichter ist, über so verschiedene Probleme zu reden. Da sind wir uns relativ schnell einig. Sowas wie Asylsuchende sind eben statistisch gesehen krimineller als Deutsche. Solche Kriminalstatistiken, da kann man sich schön drüber aufregen. Aber die Lösung, wie kommen wir denn jetzt da weiter? Wie können wir das wieder verbessern? Das ist eben viel komplizierter und deshalb redet man lieber über Probleme.
Okay, wie kommen wir bei dem Thema weiter? Frage ich dich ganz konkret.
Ja, beispielsweise die Talkmaster im Prinzip nie einen Politiker oder eine Politikerin bei einer Problembeschreibung stehen lassen. Also immer diesen einen Schritt weitergehen und zu fragen, ja schön und gut, das Problem kennen wir ja alle, was machen wir jetzt dagegen? Und das können wir auch bei uns im Alltag, auf den Alltag übertragen. Immer wenn wir vom Problem stehen, niederstehen bleiben, sondern immer diesen einen Schritt weitergehen.
Ist es das Publikum in Anführungsstrichen zu blöd irgendwie oder nicht willig, dass ein Politiker tatsächlich auch mit so einer etwas weitergehenden Lösungsstrategie daherkommt? Also sind wir dann als Zuschauende zufrieden damit, dass im Grunde genommen wir von vielen Rednern in Talkshows auf den Arm genommen werden?
Das glaube ich überhaupt nicht. Also wenn man sich zum Beispiel Podcast-Formate anschaut, so 4-5 Stunden lange Formate, wo es auch in die Tiefe geht, die werden ja millionenfach geklickt und die Leute haben Lust auf Lösungen. Die Leute wollen ja wissen, wie es besser geht. Und deshalb würde ich eigentlich den Politikerinnen und Politikern Mut zurufen, traut euch auch mal über konkrete Lösungen zu reden.
Wer fällt dir da ganz so besonders auf als einer, der das gerade eben nicht macht, sondern nur die Probleme darstellt und uns im Grunde genommen erstmal so ein bisschen Angst macht?
Ja, ich würde sagen, es kommt auf das Thema an, über das man diskutiert. Gerade beim Thema Migration gibt es ja bekanntlich eine Partei wie die AfD, die lebt nur davon, die Probleme zu beschreiben. Aber auch andere Parteien, sei es Klimaschutz, sei es Rente, gerade die SPD beim Thema Rente, die vor allem immer diesen Dachdecker nach vorne stellt, der dann mit 70 nicht mehr aufs Dach kraxeln kann. Das ist logisch, das Problem kennt jeder und trotzdem brauchen wir ja Lösungen. Also da schenken sich die Parteien am Ende des Tages wenig.
Auch da die Frage jetzt mal an dich. Also die Dachdecker-Geschichte stimmt ja, wenn wir sagen, wir müssten das Rentenalter auf 70 erhöhen.
Ja.
Da kannst du verschiedene Berufe nicht mehr machen mit 70.
So ist es.
Und dann?
Ja, warum nicht mal an eine ganz innovative Lösung denken? Zum Beispiel Renteneintrittsalter für Dachdecker und Pflegekräfte, sagen wir mal ab 55 jetzt einfach in den Raum reingerufen. Dann werden auf einmal solche Berufe auch viel attraktiver, wo man sich körperlich betätigt, aber dann zum Beispiel auch früher in Rente gehen kann. Mhm. Das haben wir zum Beispiel im Bereich Polizei, Feuerwehr, die dürfen auch früher in Pension, in den Ruhestand gehen. Warum sollen wir das nicht auch für andere Berufsgruppen machen? Und ich sag mal, für so Schreibtischtäter wie mich, ich kann locker bis 70 gehen, ist ja doch okay.
Oder 75. Dann
ja, oder ausgehen. 75 dann, wenn es soweit ist.
Es war jetzt Rheinland-Pfalz. Leute, mit Autor David Nelles, und als du dein erstes Buch geschrieben hast über Debatten, über wie wir nicht vorankommen, lag es daran, dass du eigentlich das gar nicht wolltest, sondern gesucht hast, gibt es eigentlich irgendwie etwas, was uns in der ewigen Diskussion ein bisschen voranbringt, aber nichts dergleichen zu finden.
Ja, so war es tatsächlich. Die genaue Situation war, ich saß abends mit meiner Freundin auf dem Sofa, habe Markus Lanz geschaut und dann ging es um dieses hitzige Thema Energiewende. Mhm. Und dann meinte ein Politiker, ja wissen Sie, ich komme vom Land, da scheint nachts die Sonne nicht. Die Politikerin meinte, die Speicher, wo sind sie? Die Osteuropäer, die nutzen unsere Sozialsysteme aus. Da wurden also ganz viele Probleme einfach vorgebetet. Und da ist mir wirklich die Hutschnur gerissen. Wir hatten es ja eben schon mal kurz davon, weil ich mir dachte, Leute, das sind Probleme, die kennt wirklich jeder Stammtisch, jedes Kleinkind. Wie wär's mal mit Lösungen? Und das wollte ich unbedingt aufbrechen mit dem Buch.
An dieser Stelle wollen wir auch betonen, dass auch in der Stadt ja nachts die Sonne nicht scheint.
So ist es, ja.
Und wie war dann die erste Herangehensweise, es dann ganz anders zu machen, als was du eben nicht vorgefunden hast?
Ja, ich habe erstmal ganz, ganz viele Talkshows geschaut, viele Bundestagsdebatten geschaut, um zu schauen, wie laufen eigentlich so unsere Diskussionen, und habe mich vor allem gefragt, woran liegt das eigentlich, dass wir uns ständig so in die Sackgasse diskutieren? Habe mich dann auch so ganz tief in die Neurowissenschaften reingefuchst, weil das hängt auch viel damit zusammen, wie unser Gehirn funktioniert. Wir kennen das ja alle, wir sind nicht so große Fans von Veränderungen. Deshalb versucht uns die Politik immer zu sagen, alles kann so bleiben, wie es ist. Mhm. Also da gibt es ganz viele spannende Aspekte, die dazu führen, dass unsere Debatten so oft in die Sackgasse laufen.
Und das in Zeiten, wo das Umweltthema eigentlich ja nur noch so ein Schattendasein führt.
Ja, ganz genau. Also das Thema Klima- und Umweltschutz ist natürlich jetzt voll in den Hintergrund gerückt durch Krieg, durch Wirtschaftskrise, durch das Thema Migration auch. Das sind jetzt einfach gerade Themen, die drängen. Mein Mutmacher an der Stelle ist aber, dass es eigentlich vollkommen normal ist bei solchen Veränderungen. Also die sind mal plötzlich ganz stark im Fokus, dann bewegt sich viel, dann rückt das mal wieder in den Hintergrund. Aber dann nimmt das eigentlich wieder nur neuen Anlauf, um dann wieder mit neuer Kraft stärker nach vorne zu kommen. Und das sind die so diese typischen Veränderungsbewegungen. Es passiert immer alles in Wellen, mal ist es im Fokus, mal nicht. Das ist eigentlich also relativ normal, wenn man so will.
Aber die Veränderungsbewegungen bleiben dann also, wie du gerade sagst, oder die konkurrieren mit dem Gehirn, dass er keine Veränderung will.
Ja.
Passt irgendwie nicht so richtig zusammen.
Ja, das ist ein bisschen komplex in unserem Gehirn, weil unser Gehirn hat ja vor allem ein Ziel in unserem Steinzeitmodus, das will dafür sorgen, dass wir überleben, also dass wir irgendwie am Leben bleiben, so damals sozusagen dem Säbelzahntiger ausweichen, und deshalb ist alles, was irgendwie so Unsicherheit, Veränderung ist, was wir nicht so ganz einschätzen können, das will unser Gehirn extrem verhindern, und deshalb sorgt es dafür, dass wir uns so krampfhaft an den Status quo festklammern. Und aus dieser Haltung müssen wir eigentlich rauskommen, um uns wieder sozusagen nach vorne weiterzuentwickeln.
Ich wollte gerade sagen, wenn wir doch eigentlich wissen, dass uns ja irgendwann die Lebensgrundlagen abhanden kommen, betrifft das ja auch das persönliche Überleben. Das müsste das Gehirn doch eigentlich auch irgendwie spiegeln oder verarbeiten entsprechend.
Würde man meinen, tatsächlich schafft unser Gehirn das aber kaum, weil unser Gehirn eigentlich immer nur von heute auf morgen denkt maximal. Unsere Vorfahren, die mussten gar nicht irgendwie 50 bis 100 Jahre in die Zukunft planen, sondern da war die Frage, was bekomme ich morgen zu essen sozusagen. Und deshalb fällt das unserem Gehirn, da gibt es ganz viele spannende Tests auch im Buch, wo man das selber mal ausprobieren kann, da merkt man, unser Gehirn, das fällt einem, dem fällt es extrem schwierig, sich die Zukunft vorzustellen. Und deshalb handeln wir heute eben nicht, auch wenn es in der Zukunft wehtut.
Und in deinem Buch Politik Zirkus, wie wir das Debattenchaos durchschauen und bei Klima, Migration und Co. wirklich vorankommen, beschreibst du das Gehirn als im Grunde genommen Veränderungshemmnis. Man hat gerne sozusagen den Status quo und möchte da nicht großartig viel verändern. Deshalb sind wir empfänglich für Politiker-Statements, die da sagen, irgendeine Veränderung beispielsweise in Richtung Umweltschutz ist eigentlich gar nicht so unbedingt nötig. Du kannst eigentlich weiter so machen wie bisher und alles wird gut und die Leute nehmen das dankbar an. Fasse ich jetzt mal so zusammen und dazu passen, wie ich finde, eine Wette mit einer Münze.
Ganz genau.
Also, die sieht so aus, im Grunde fast zu einfach, um wahr zu sein. Wir werfen eine Münze, ich kriege 25 Euro, wenn der Kopf unten liegt. Und die Frage ist, wie viel bekommst du, wenn der Kopf oben liegt?
Ganz genau. Also wir wetten sozusagen beide um 25 Euro.
Ja.
Bei Kopf gewinnst du, bei Zahl gewinne ich.
Ja.
Und jetzt ist die Frage, hättest du Lust, diese Wette mit mir zu spielen? Wenn jetzt 25 Euro auf dem Tisch liegen.
Ja, es ist eine Pari-Pari-Wette, oder? Wenn man davon ausgeht, dass die Münze so fällt, dass die Wahrscheinlichkeit gleich groß ist, dass sie in beide Richtungen fällt.
Ganz genau.
Aber die Menschen denken anders, hast du festgestellt.
Die Menschen denken anders. Tatsächlich würden die meisten Menschen sagen, die Wette, die gehe ich lieber nicht ein, weil ich habe zu viel Sorge davor, etwas zu verlieren. Und dann ist meine Gegenfrage, wie viel müsste ich dir denn anbieten, was du gewinnen kannst? Mhm. Dass du diese Wette mit mir spielst. Und da sagen die meisten Leute tatsächlich, sie wollen 50 Euro gewinnen, aber wollen nur 25 Euro verlieren, wenn also sozusagen Kopf oben liegt. Erst dann sind sie bereit, diese Wette einzugehen.
Das heißt, klug, könnte man meinen.
Es wäre
klug. Ein gutes Geschäft. Aber bei 35 wollen sie es noch nicht.
Da wollen sie es noch nicht, obwohl sich schon längst lohnen würde, weil bei 35 gewinnt man ja statistisch schon mal mehr, als man bei 25 Euro verlieren würde. Aber das zeigt nochmal, wir haben so große Angst davor, was zu verlieren, dass wir selbst diese schon halbwegs guten Wetten wie die 35 Euro zu 25 Euro nicht eingehen, weil unser Gehirn sagt, Hilfe, Hilfe, ich habe so große Sorge, was zu verlieren, lieber die Finger weglassen.
Und was bringt uns das jetzt in Richtung besserer Debatten?
Ja, es zeigt vor allem, wenn wir Leute für Veränderungen begeistern müssen, dann reicht es nicht irgendwie zu sagen, wir müssen uns verändern, sondern wir müssen den Leuten wirklich einen ganz, ganz möglichst großen Gewinn in Aussicht stellen. Eben diese 50 Euro sozusagen im Vergleich zu den 25 Euro, die wir jetzt haben. Das heißt, nur zu sagen, ja, durch den Klimawandel wird alles schlimmer, reicht am Ende des Tages nicht. Wir müssen den Menschen auch wirklich konkrete Sachen aufzeigen, was sich lohnt zu verbessern, damit die Leute merken, ich kann was gewinnen.
Okay, das ist die positive Herangehensweise. Die negative Herangehensweise sieht so aus, dass viele Menschen denken, dass progressiv denkende Politiker einem gerne mal was verbieten wollen.
Ja.
Wie siehst du den möglichen Übergangspunkt zwischen dieser Verbotsangst und sinnvollen Veränderungen?
Was ich immer ganz gerne mache, ist den Leuten aufzuzeigen, wo es in anderen Ländern schon gut funktioniert. Also nehmen wir das Thema Verbote, da ist ja das Thema Habecks Heizheimer ganz, ganz brisant gewesen. Und da hatten viele Leute Angst, dass der Habeck in den Heizungskeller reinläuft und einem die Heizung rausreißt.
Persönlich.
Persönlich vorbeikommt, klingelt, ganz genau, den Hammer dabei hat. Aber wenn wir einmal kurz in andere Länder geschaut hätten, Österreich, Dänemark, Niederlande, auch die Franzosen, die haben alle schon Öl- und Gasheizungen im Neubau verboten und da ist trotzdem noch niemand erfroren. Das heißt, bevor wir immer Angst haben vor Verboten, ist mein Tipp immer, einmal kurz über die Ländergrenzen schauen und dann sehen wir ganz häufig, die Suppe ist nicht so heiß, wird nicht so heiß gegessen, wie sie gekocht wird.
Klingt logisch, aber dann hat Habeck es auch irgendwie schlecht verkauft.
Genau, das ist das ganz große Problem der Politik. Man muss halt wirklich sich dahinter klemmen, diese Kommunikation zu machen, die Leute mitzunehmen. Das ist nämlich das große Problem beim Thema Klimaschutz. Die soziale Frage, die muss immer als allererstes adressiert werden, bevor ich mit einer Lösung um die Ecke komme.
Es war eins Rheinland-Pfalz, Leute, am Pfingstsonntag mit David Nelles. Der Autor ist, der Vortragsredner ist, Unternehmer und auch Mitglied war des sogenannten Zukunftsrats Rheinland-Pfalz. Ganz ehrlich, bis zur Vorbereitung auf diese Sendung wusste ich gar nicht, dass es den gibt. Ich glaube, es wissen viele nicht.
Ja, das glaube ich auch.
Den gibt's aber noch nicht so lange. Was passiert da? Also das läuft jetzt da so ein bisschen aus mit dem Regierungswechsel in Rheinland-Pfalz. Auch unklar, ob es weitergeht. Aber was habt ihr da bisher gemacht?
So ist es. Genau, die Idee des Zukunftsrates ist es, direkt die Landesregierung Rheinland-Pfalz zu beraten. Das heißt, wir haben uns mit Manu Dreyer getroffen, mit Alexander Schweitzer, aber auch mit Ministerinnen und Ministern. Und das Ziel ist im Prinzip im Bereich Politik neu denken, Umwelt, Wirtschaft, da Impulse zu setzen, das Land sozusagen fit zu machen für die Zukunft.
Jetzt was heißt genau allgemein wir? Gesprochen. Wer sitzt da drin im Zukunftsrat?
Da sitzen Professorinnen und Professoren drin, da sitzen Unternehmer drin, wie zum Beispiel hier in Mainz kennt man ja Werner und Merz, die Frosch-Produkte herstellen. Leute aus der Zivilgesellschaft, vom BUND, von den Gewerkschaften, aber auch eben Leute, die so dazwischen stehen. Ich bin ja selbst Gründer, viel bei Unternehmen und Kommunen unterwegs, habe Bücher geschrieben. Da sitzen also ein ganz bunter Mix aus verschiedenen Akteuren, die viel Wissen und Expertise mitbringen, um die Landesregierung zu beraten.
Warst du da mit 30 der Jüngste?
Es gibt noch eine Person, müsste ich nachfragen, ob ich der Jüngste war, weil ich auf jeden Fall einer der Jüngsten von den beiden.
Ich hätte gedacht, ansonsten nur Professoren, das klingt so wie, ja, die sind alle so kurz vor der Rente, aber ist Klischee.
Der Rat ist schon eher relativ alt besetzt, muss man schon sagen. Also ich glaube, es gab uns so Ende 20, Anfang 30-Jährigen und dann eine relativ große Spanne nach oben.
Hat's was gebracht? Waren also die Politikerinnen und Politiker, die ihr beraten habt, empfänglich für eure Ideen?
Ich würde sagen, insbesondere im Bildungsbereich, da haben wir uns mit dem Bildungsminister länger getroffen und da bestimmte Dinge im Lehrplan nochmal anzupassen, da hat was funktioniert, aber man hat schon insgesamt gemerkt, so die Mühlen der Politik, weiß ja auch jeder, das dauert, bis sich da was bewegt und ich komme ja selbst auch aus dem Startup-Bereich, man trifft sich, trifft eine Entscheidung, setzt um, so schnell läuft es in der Politik dann leider nicht.
Ist interessant, dass ihr gerade in Bildung also da beraten habt und dann kommt nach dem Landtagswahlergebnis plötzlich eine CSU-Politikerin und wird neue Bildungsministerin Rheinland-Pfalz. Da hast du wahrscheinlich gedacht, ups, das ist ja interessant. Ne?
Ja, aber ich sag mal so, warum nicht auch mal neue Impulse von außen mit dazu nehmen? Gerade Zukunft lebt ja auch davon, dass man auch mal neue Dinge ausprobiert, aber das war schon ein bisschen überraschend, sagen wir es mal so.
So, und jetzt, wie geht's weiter oder wie geht's nicht weiter mit dem Zukunftsrat Rheinland-Pfalz? Also es gibt ja, glaube ich, keinen Zweifel daran, dass sowas grundsätzlich sinnvoll und wünschenswert wäre, aber sicher ist es nicht.
Auf jeden Fall, es braucht auch immer die Impulse von außen an die Politik, damit das nicht am Ende des Tages so eine Blase wird, die den Kontakt zur Außenwelt verliert. Aber ich sag mal so, wir schauen mal, wie die neue Landesregierung sich aufstellt. Da wird noch intern beraten, wie das mit dem Zukunftsrat weitergeht. Ich hätte auf jeden Fall große Lust und vor allem auch mit vielen jüngeren Leuten diesen gesamten Rat zu besetzen, damit da mehr und schnellere Impulse auch an die Politik kommen.
Unter anderem habt ihr vorgeschlagen, mehr direkte Demokratie zu wagen, sprich Volksentscheide einzuführen nach Schweizer Vorbild.
Ganz genau. Das
kommt
ist
da was?
Das ist mein ganz, ganz großes Anliegen tatsächlich, weil wir erleben ja alle, dass das Vertrauen in Politik sinkt. Und meine Antwort wäre darauf, gerade jetzt mehr Demokratie zu wagen, die Leute mehr in diese Entscheidungen einzubinden. Und das würde nämlich dazu führen, dass wir nicht nur, sage ich mal, über Tempolimit, Erbschaftssteuer und so weiter in Talkshows diskutieren und am Ende bewegt sich nichts, sondern wir hätten einfach ganz konkrete Themen, über die wir reden können und danach schneller entscheiden können.
David Nelles schreibt Bücher darüber, wie wir mit unseren Diskussionen zu Potte kommen können und nicht einfach nur reden und das Ganze im Versanden. Und du hast vor ein paar Jahren auch eine sogenannte Klimafabrik gegründet. Da sind wir wieder beim Thema Umwelt, das ja eigentlich irgendwie so ein bisschen, haben wir schon drüber geredet, nicht mehr so läuft, nicht mehr so ganz weit vorn ist in der öffentlichen Diskussion. Ja. Du machst mit deiner Klimafabrik so eine Art Beratungsdienstleistungen für Unternehmen, für Verwaltungen.
So ist das ganz
genau. Und hast dann im Gegensatz zu dem, was ich jetzt gerade gesagt habe, den Eindruck, Thema ist doch wichtig.
Genau, also wir arbeiten mit ganz vielen Unternehmen und Kommunen zusammen, weil ich jetzt in den letzten Jahren, ich schätze mal so grob 300 Vorträge und Workshops gemacht habe mit ganz vielen verschiedenen Organisationen von der Europäischen Zentralbank über Commerzbank, Edeka bis hin zu kleinen Stadtwerken. Immer mit dem Ziel, Mitarbeitende aufzuklären, zu motivieren, zeigen, was können die Organisationen tun. Und da merkt man in der direkten Zusammenarbeit mit Unternehmen und Kommunen, die lassen sich ja nicht von der medialen Welt, sage ich mal, beeinflussen. Bei denen drängen die Themen immer noch und die müssen immer noch die Sachen umsetzen.
Heißt, die Medien machen was falsch?
Ja, ich sag mal so, die Medien folgen einer gewissen Logik. Also Waldtimi hatten wir schon am Anfang, man nimmt sich immer das, was gerade drängt und meistens ist da nur Platz für zwei Themen. Und gerade rückt das Thema Klimaschutz in den Hintergrund und natürlich muss der Fokus wieder darauf gelenkt werden, Stichwort Klimaschutz. Aber wir merken es ja alle, wer heute Morgen schon draußen war, es wird wieder besonders heiß. Also ich glaube, wir können so nach dem Motto täglich grüßt das Murmeltier uns drauf einstellen. Jetzt im Hitzesommer wird auch das Thema Klimaschutz wieder in den Fokus rücken.
Und wenn du dabei Stadtverwaltung bist oder, was hast du gesagt, Edeka, Commerzbank, wie auch
genau.
Immer. Wie gehst du es da an, den Leuten etwas zu vermitteln, was sie ja eigentlich vielleicht auch schon wissen, aber dann auf eine ganz neue Art und Weise von dir erfahren?
Ja, das Ziel ist ja im Prinzip immer herauszufinden, wo gibt es jetzt vielleicht Widerstände. Also ganz klassisches Beispiel, wenn E-Autos angeschafft werden sollen für den Außendienst und dann muss man sich von dem geliebten Verbrenner verabschieden. Dann kommen wir oft mit dazu und ist die Frage, wie können wir das so gestalten, dass die Leute Lust haben auf diese Umstellung. Und dann arbeiten wir zum Beispiel damit, dass man sowas wie eine Testlaborphase macht und dann manche Außendienstmitarbeiter zum Beispiel schon mal ein E-Auto gestellt bekommen und dann merken, hey krass, das funktioniert ja, Ladeinfrastruktur wird schon besser. Also wir schauen immer ganz konkret, wo sind die Widerstände und wie kann man sie überwinden.
Also wenn wir über das E-Auto berichten, in welcher Form auch immer, kann man fast die Uhr nachstellen, kommen Reaktionen von Menschen, die uns auf den Studiobildschirm schreiben und sagen, wieso, mein Auto verbraucht 6 Liter, ich bin doch prima aufgestellt, was wollt ihr eigentlich?
Ja, 6 Liter ist auch schon mal ein Anfang, sagen wir es mal so. Aber am Ende des Tages ist ja das Ziel, dass wir möglichst nahe 0 CO2-Emissionen noch ausstoßen. Und auch wenn es 3 Liter sind, ist noch mal besser als 6 Liter, stößt das halt am Ende des Tages immer noch CO2 aus. Und die Frage ist ja, wie können wir es möglichst auf 0 reduzieren? Und da ist es nun mal so, weil die E-Autos so effizient sind, weil wir Strom irgendwann dann in Zukunft möglichst zu 100% CO2-frei erzeugen können, sind E-Autos vor allem dann die bessere Alternative.
Wie kommen wir mit Debatten wirklich voran, ohne ja, dass nichts passiert, sondern eben das, was passiert? Das ist sozusagen das Lebensthema von Leutegast David Nelles. Und von so Schreckensszenarien, jetzt bleiben wir nochmal beim Thema Umwelt, wie die Zahl der Hitzewellen wird sich vervierfachen, hältst du vergleichsweise wenig, obwohl es stimmt.
Genau, wenn es um die Frage geht, wie schafft man es, Leute für Veränderungen zu motivieren, da gibt es eben ganz viele verschiedene spannende Studien, die zeigen, mit diesen Schreckensmeldungen schafft man wenig Veränderungsbereitschaft. Und am Ende des Tages geht es vor allem darum, auch zu zeigen, kann man selbst gewinnen, also was ist für einen drin in der Wette Klimaschutz sozusagen. Und damit bekommt man die Menschen viel eher bewegt.
Welche Rolle spielt so ein Pfingstwochenende wie dieses, was ja nachweislich noch im Mai ist, aber eben Temperaturen bis 33, 34 Grad bringt?
Ja, da merkt man dann so ein bisschen, was da an Thema Hitze in Zukunft auf uns zukommt. Wir müssen einfach lernen, damit auch in Zukunft umzugehen. Also ganz klassisch Rollläden zuzumachen, wenn es zu warm wird, im Homeoffice auch mal dann einen Wäschekorb mit Wasser füllen und dann die Füße reinstellen. Das sind einfach die Dinge, auf die wir uns jetzt einstellen müssen die nächsten Jahre.
Du fragst dich natürlich auch, wie es kommen kann, worüber wir gerade schon geredet haben, dass einige andere Länder eigentlich so deutlich weiter sind bei so Umweltthemen wie zum Beispiel bei den Quoten von E-Autos, die bei uns noch relativ geringer sind. Und hast da eine ganz interessante, fast schon steile These darüber, dass die Grünen in Deutschland die einzige grüne Partei waren, die mal die Chance hatte, ganz nach oben sozusagen auf Platz 1 der Wählergunst zu kommen. Also es gab ja mal eine Kanzlerkandidatin, Annalena Baerbock.
Ganz genau.
Die hat es dann nicht geschafft. Also die Grünen waren bei 25%, teilweise noch drüber.
Ja.
Und wie hat das jetzt, oder wie hängt das jetzt damit zusammen, dass Deutschland ja bei Umweltthemen eher so ein bisschen hinten dran ist?
Genau, also wenn man sich alle europäischen Länder mal anschaut und wie da die grünen Parteien abgeschnitten haben, dann sieht man, die Grünen waren da nie so wirklich erfolgreich in den Ländern. Und Deutschland ist da wirklich ein Sonderfall. Wir hatten ja wirklich mal so ein Titelbild mit Habeck, gab es ja auch mal, der neue Kanzler. Keine andere grüne Partei in Europa war so weit vorne wie die deutschen Grünen. Und dadurch wurden natürlich die Grünen viel stärker Zielscheibe, mussten angegriffen werden, damit andere Parteien wieder nach vorne kommen. Und da liegt es natürlich auf der Hand, bei dem Thema Klimaschutz anzusetzen. Und dadurch wurde Klimaschutz in Deutschland zum viel stärkeren politischen Streitthema, als das in anderen europäischen Ländern der Fall ist.
Und wenn wir mal vom Klimaschutz weggehen zur Wirtschaft, zur Gesellschaft, eine andere These, die man auch oft hört, in 10 Jahren geht ein Drittel der Beschäftigten in Rente. Und damit geht es uns ja sowieso schon absehbar völlig schlecht. Das kann man jetzt irgendwie auch so mit Hausgebrauchsmitteln relativ schlecht bekämpfen, solche Alarmzahlen. Aber du lächelst auch das an.
Naja, ich sag mal, weglächeln am Ende des Tages bringt nichts, aber so wie du es beschrieben hast, wir müssen einfach der Realität ins Auge schauen und dann im zweiten Schritt, hatten wir am Anfang auch schon drüber gesprochen, uns die Frage stellen, wie können wir das Problem denn jetzt am Ende des Tages lösen?
Gibt es ja gerade die Diskussion, Rente mit 70 wird heftig drüber gestritten, sprengt möglicherweise eine Koalition, wer weiß.
Ganz genau, also das sind im Prinzip die Themen, die wir jetzt diskutieren müssen, höheres Renteneintrittsalter oder ein flexibleres Renteneintrittsalter, was wir ja auch schon diskutiert hatten, da gibt es viele verschiedene Vorschläge und da können wir auch in andere Länder schauen. Die Dänen haben ja beispielsweise Rente ab 70 schon mit eingeführt. Wir werden in Deutschland wahrscheinlich da eine flexiblere Lösung bekommen. Auch wer in die Rente einzahlt, ja oder nein, das sind jetzt eigentlich die Fragen, die wir diskutieren müssten. Und auch da würde ich wieder sagen, lassen wir uns das doch gemeinsam als Bevölkerung entscheiden. Denn ich spreche auch viel mit meinen Eltern, mit meinen Großeltern, habe auch viele Ältere in meinem Bekanntenkreis. Und die wissen auch, dass wir das anders irgendwie auf die Beine stellen müssen, dass Leute länger arbeiten müssen. Ich glaube, die Leute sind dafür bereit, ehrlich über solche Sachen zu diskutieren.
Veränderungen sind eigentlich nötig, aber schwierig, weil das Gehirn so gerne am Bewährten festhält. Haben wir schon eine Menge von gehört. David Nelles ist zu Gast in Leute in Essen. SWR1 Rheinland-Pfalz, der sowas als Buchautor bearbeitet, als Sprecher, als Unternehmensberater auch hat. Und ja, da fallen zum Beispiel auch gerne mal die Begriffe wie Kodak und Nokia, zwei frühere Weltfirmen, die von der Bildfläche verschwunden sind. Eben mangels Veränderungsbereitschaft.
So ist es, die eigentlich sogar bei der Veränderung ganz vorne mit dabei waren. Also nehmen wir zum Beispiel Kodak, die ja ihr Geld vor allem mit Filmrollen verdient haben. Und da kam ein Kodak-Ingenieur irgendwann mal auf die spannende Idee, so eine Digitalkamera zu entwickeln Anfang der 90er. Fand Kodak aber doof, weil dann kann ich natürlich weniger Filmrollen verkaufen. Also wurde die Idee eingestampft. Ein paar Jahre später kamen dann andere Unternehmen auf die gleiche Idee und zack war das Filmrollengeschäft kaputt. Mhm. Und Kodak damit insolvent Jahre später. Und das ist eigentlich ein gutes Beispiel dafür, wenn sich neue Möglichkeiten auftun, möglichst schnell überlegen, wie man die nutzen kann.
Hat Nokia auch nicht gemacht, deshalb hat auch keiner mehr ein Nokia-Handy in der Tasche, sondern eben irgendwie alle anderen Dinge. Wenn du so unterwegs bist, in Unternehmen, in Verwaltungen, unter deinem Publikum, aus welcher Richtung auch immer, inwieweit spürst du ja so eine Art deutschen Pessimismus, dass irgendwie alles bei uns möglicherweise den Bach runtergeht, zum Beispiel die Autoindustrie. Wir haben ja wirtschaftliche Erfolgszahlen in letzter Zeit eher wenig bis gar nicht mehr.
Ja, also was ich vor allem bei den Unternehmen spüre, ist diese große Frustration, dass viele Dinge nicht gut laufen. Das ist immer so das erste Gefühl. Aber danach kommt schon relativ häufig die Frage, wie können wir es denn jetzt besser machen? Und das ist eigentlich das, was uns in der öffentlichen Debatte fehlt. Wir beklagen Arbeitsplatzabbau. Und ich meine, das tut auch brutal weh. Das ist auch nicht schön zu reden, wenn man seinen Job verliert. Aber wir vergessen viel zu häufig die Frage zu stellen, wie können wir denn zum Beispiel neue Industrien, neue Technologien entwickeln? Was braucht die Wirtschaft? Wie können wir es besser machen? Und dann nicht so Scheinreformen zu diskutieren, sondern wirklich zu überlegen, wie können wir neue Technologien entwickeln und die unterstützen.
Und wenn wir nochmal auf dein Leib- und Magenthema Umwelt zurückkommen, müssen wir einfach auch mal sagen, und das ist ja auch ein Mutmacher zum Schluss der Sendung, es hat sich ja schon auch eine Menge getan in der letzten Zeit, ne?
Ganz genau, diese positiven Entwicklungen gehen aber ständig unter. Nehmen wir zum Beispiel das hitzige Thema Kohleausstieg. Länder wie Belgien, die Briten sogar, die Iren in Frankreich jetzt auch, die haben den Kohleausstieg schon längst geschafft. Oder auch selbst Donald Trump, der ja gesagt hat, er will die Kohle wieder nach vorne bringen. Der hat es nicht geschafft, die Kohle nach vorne zu bringen, sondern das Gegenteil bewirkt. Der Kohlestrom ist um 40% unter ihm gesunken und die Erneuerbaren um 40% gestiegen in seiner ersten Amtszeit, weil die Erneuerbaren schon so wettbewerbsfähig sind. Das heißt, bei all den schlechten Nachrichten, insbesondere beim Thema Umwelt, entwickelt sich auch ganz viel zum Guten.
Und vor allem, wenn es dann auch ein Sparpotenzial hat. Da sind die Leute sowieso immer gerne für zu haben. David Nelles zu Gast, den Leute. Ich danke dir sehr für die vielen Impulse und dieses optimistische Bild auf Wechselnotwendigkeit, in welchen Bereichen auch immer.
Zum Schluss, Hans.
Geschenke, Zeit. Traditionell. Wie ist denn das, wenn du jetzt so im Sommer irgendwo eingeladen bist und da stellt einer einen Cocktail hin dann stellt sich die Frage, Mensch, das ist ja noch so ein Strohhalm aus Plastik, so ein Müllproduzent. Und viele sagen, ich will aber unbedingt weiter Strohhalme aus Plastik nutzen. Aber die Politik will das irgendwie nicht mehr. Schwierige Geschichte. Wie geht man mit diesem Streit um?
Ja, ich sag mal so, für die Leute, die noch drauf beharren und noch weiter Plastikstrohhalme wollen, da gibt's ja Bioplastik mittlerweile und ansonsten gibt's ja Edelstahl, Glasstrohhalme. Ich glaube, wir haben da schon ziemlich gute Alternativen.
Genau, hier rostfreier Edelstahl. 4 Strohhalme für dich zum Einsatz jetzt in diesem beginnenden Hochsommer als Leute-Geschenk. Ich danke dir sehr, dass du Leute-Gast warst und wünsche dir alles Gute.
Danke dir, Hans. Bis bald.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute, jede Woche neu. Auf swr1.de, in der SWR 1 App und überall, wo es Podcasts gibt.